unserer heutigen Podcast-Folge spreche ich mit Anna Rüde. Anna ist Expertin für die Themen künstliche Intelligenz und digitale Transformation. Das klingt ziemlich technisch, ist es aber zum Glück nicht. Das kommt auch daher, dass sie Menschen in bundesweiten Workshops und Projekten mit KI vertraut macht. Ganz frei von einer gewissen German-Angst.
Wir müssen mal ein bisschen ausholen und nach vorne gehen, um zu verstehen, wie ist aus dir so eine KI-Spezialistin geworden? Du bist in Frankreich im Kindergarten gewesen.
Und deine Eltern, Hausaufgaben gemacht.
Du hast also deine Eltern haben dich mit nach Frankreich genommen. Dann haben deine Eltern dich mit nach Shanghai genommen. Dann hast du in Franken gelebt. Auch so eine Art Ausland. Und dann warst du in München und da hast du aber studiert.
Richtig.
Design.
Richtig, also Kommunikationsdesign.
Ja. Ja. Das hat alles noch nicht so viel mit KI zu tun, aber das macht nichts. Wir müssen jetzt nicht direkt diese Brücke schlagen. Wie kam das, dass du so in der Welt unterwegs warst und was hat das eigentlich mit dir gemacht?
Das ist der Grund, warum ich heute so bin, wie ich bin, würde ich sagen. Wie kam das dazu? Also mein Papa hat einfach auch einen Job gehabt, wo er immer wieder gesagt hat, er zieht jetzt dem Erfolg nach, aber nicht ohne seine Familie. Und dann waren ich und meine drei oder dann auch vier Geschwister einfach immer dabei, inklusive Hund und Katze und manchmal auch mit Hamster. Und wir sind einfach dann immer durch die Welt weitergereist, dahin, wo gerade die Chance war, wo gerade es möglich war, zu wachsen. Das war nicht das, was mir damals kommuniziert wurde, aber retrospektiv war mir das klar.
Das heißt, du bist in Frankreich zum Kindergarten gegangen oder in den Kindergarten gegangen? Bist du direkt von Frankreich aus nach Shanghai gegangen?
Nein, wir sind dann nach Franken gegangen. Also da war dann hier Schweinfurt.
Frankreich, ne? Franken.
Ja.
Okay, also dann war der Weg. Kannst du dich noch dran erinnern an Frankreich?
Es gibt so ein paar Schlüsselerlebnisse, die sind aber eher wie so ein statisches Bild. Es gab eine Sache, da ist mir halt schon aufgefallen, dass es ein bisschen schwieriger werden könnte mit mir und den Menschen.
Tatsächlich? Du hast es ja gerade schon angedeutet. Das hat das alles aus dir gemacht. Darum bist du heute, wie du bist. Wie genau werden wir ja jetzt so im Laufe der nächsten Stunde erfahren?
Ja, also ich würde sagen, was es gemacht hat, ist zum einen dieses Weltoffene. Es gibt für mich nicht das Heimatland. Also ja, auch wenn das irgendwie vielleicht Deutschland ist, aber ich fühle mich nicht, als wäre das mein Zuhause. Mein Zuhause ist immer da, wo ich gerade bin und wo die Menschen sind, die ich liebe und wo ich was bewirken kann und einen Purpose habe.
Du sagst ja auch, du bist eine Weltenbürgerin und keine Hamburgerin.
Richtig.
Obwohl du Hamburgerin bist.
Wobei das mit Hamburg, das ist schon sehr stark in meinen DNA verankert mittlerweile. Aber ja, also dieses Weltoffene und das macht mich auch offen gegenüber Kulturen und nicht nur, also es macht mich offen gegenüber Kulturen in der Art, wie ich sie verstehe. Was nicht bedeutet, dass ich sie verstehe, aber ich akzeptiere, dass ich sie nicht verstehe, ohne es zu bewerten.
Okay.
Und das hat in Frankreich angefangen. Aber vor allem dann auch in Shanghai hat das dazu geführt, oder ja, der Aufenthalt dort, da war ich halt mit ganz viel Neugier und Mut unterwegs. Und während andere sich dann halt von ihrem Chauffeur zur Schule haben fahren lassen, also das war damals Standard dort, ja, jeder hatte Haushaltsmädchen, Chauffeur und Sonstiges, weil einfach das Lohngefälle zwischen Deutschland und China damals so enorm war, dass man sich das als Expat leisten konnte. Mhm. Und da sind viele abgedriftet und ich habe halt die Nähe zur anderen Kultur gesucht.
Expat ist so ein Begriff, der mir gar nicht so geläufig war. Aber ich habe es doch jetzt auch in der Vorbereitung gelernt. Das sind letztlich die Menschen, die in einem Land leben, weil in der Regel die Arbeit sie dorthin zieht. Aber sie sind halt keine Menschen, die auf eine Einbürgerung hoffen sollen. Die arbeiten einfach mal für ein, zwei Jahre da.
Ja.
Interessanter Begriff.
Ja, finde ich auch.
Wie lange warst du in Shanghai oder ihr?
In Shanghai war ich mit meiner Familie 3 Jahre, habe da mein Abi auch gemacht auf der Deutschen Schule Shanghai und bin dann nochmal 2012 bis 2013 für ein halbes Jahr rübergegangen während meines Studiums.
Wie war das, Shanghai? Wie war der kulturelle Eindruck? Denn du bist ja offen für Kulturen. Aber was hat das auch mit dir gemacht? Also war es eine gute Zeit?
Also ich war ja im Alter von 16 bis 19 Jahren da. Und das ist ja das Alter, in dem die meisten so diese prägenden Erfahrungen machen, die Synapsen im Gehirn verdrahten sich zum ersten Mal zu bestimmten Themen. Es ist irgendwie auch noch in der Pubertät, alles ist noch im Entstehen. Und ich glaube, dass das der Zeitpunkt auch sehr ausschlaggebend dafür war, was es jetzt im Nachhinein mit mir gemacht hat. Und Shanghai selber war für mich erstmal nichts Schlimmes und auch nichts Besonderes, sondern ich war sehr auf meine Emotionen und ich möchte eigentlich gar nicht hin, weil ich habe ja hier meine Freunde und mein Zuhause und warum müssen wir das jetzt machen? Also wir waren alle erstmal Anti-Abneigung, aber nicht wegen Shanghai, sondern weil wir einfach nicht wieder entwurzelt werden wollten. Ja, das war aber keine Option. Also sind wir dahin und dadurch, dass wir viele sind in unserer Familie, also damals eben 4 Geschwister, hatte man sich ja gegenseitig auch und konnte sich da auch austauschen. Und ich bin einfach mit Neugier rangegangen. Mhm. Es war für mich kein Kulturschock. Es war einfach eine fantastische Welt. Und das Shanghai von damals gibt's ja schon gar nicht mehr. Also Shanghai von damals war halt wirklich noch, du hast eine Hausfassade gesehen, das war irgendwie so ein Skyscraper oder so. Und dann bist du in die Nebengasse gegangen und dahinter war ein Feld, wo die Menschen mit Wassereimern aus Holz und dem Stab auf dem Rücken losgegangen sind und das eben ja bestellt haben, das Feld, und haben in kleinen Hütten gelebt, die sie aus Müll und Lehm zusammengedengelt haben. Und das war deren Zuhause.
Ist ja fast zu klischeehaft.
Ja, aber es ist fantastisch und traurig zugleich gewesen.
Du hast gerade so im Nebensatz gesagt, dass da so die Dinge sich im Kopf neu verdrahten. Hat sich da irgendwas verdrahtet, was auf den Umgang mit KI hindeutet?
Nee, damals war noch nichts mit Umgang mit KI. Das, was sich da verdrahtet hat, war eher so die Offenheit zur Veränderung und die Neugier für andere neue Dinge. Dieses immer aufgeschlossen sein, nie abgelehnt sein, immer die Chance sehen, nie das Risiko sehen. Also ich sage jetzt immer und nie, sollte man nicht sagen, ja, aber in den meisten Fällen. Und das hat sich da verdrahtet. Und diese Resilienz, die man auch heute braucht, musste ich dort ja schon aufbringen, weil ich ja mit ganz vielen unbekannten Dingen konfrontiert war. Und da war keiner, der mich durchgeführt hat. Es war keiner da, der mir vorgemacht hat, wie es geht. Das ist schon ein bisschen KI, kann man fast sagen.
Naja, du hast jetzt immer und nie gesagt. Das sind ja durchaus zwei Grenzwerte. Aber das klingt für mich schon durchaus auch nach einem grenzwertig interessanten beruflichen Leben vielleicht auch. Also du lotest ja offensichtlich gerne aus.
Ja, ich analysiere gerne.
Was kommt denn nach der Analyse?
Die Handlungsempfehlung.
Sind wir jetzt im Workshop?
Vielleicht. Möchtest du, dass es ein Workshop wird?
Auch später. Wie sieht es dann aus, wenn wir jetzt tatsächlich noch mal den Sprung nach heute machen? Das finde ich interessant. Du bist in Düsseldorf und machst Analyse. Du stellst den Menschen vor, wie das mit einer Analyse funktioniert und dann eine Handlungsempfehlung. Ist es das, was du machst?
Nein, in der Tat ist es das nicht. Also um nochmal zurück die Brücke zu schlagen, KI ist nicht KI und KI-Expertin ist nicht KI-Expertin. Wenn die einen irgendwie neuronale Netze machen und da irgendwo im Maschinenraum rumbauen, ganz fokussiert an einem Thema, sehe ich mich eher da, wo ich Menschen befähige, Dinge zu tun. Also ich versuche, Ängste abzubauen. Ich versuche, unterschiedliche Arten von Menschen zu verstehen. Und ich sage bewusst, ich versuche, weil es gelingt mir natürlich auch nicht immer. Und diesen Zugang zu schaffen erstmal dafür, diesen Mehrwert zu zeigen, diese Chancen zu zeigen und Menschen dort abzuholen, wo sie stehen. Und es gibt eben immer wieder Menschen in Unternehmen auch. Da gibt es die 1, 2, 3 Champions und Vorreiter, die laut sind und die vorne sind, die auch enabled werden, das zu tun. Aber dann gibt es eben auch noch die Buchhaltung zum Beispiel, die jahrzehntelang das gelernt hat und sich auch wohlfühlt in einem sicheren Hafen, der immer gleich oder weitestgehend gleich, ohne große Veränderung funktioniert. Jetzt kommt da plötzlich KI hin. Das sind in der Regel jetzt nicht die Personen, die nach Innovation und Erneuerung streben, die in solchen Bereichen sitzen. Und die müssen aber auch mit abgeholt werden, weil sonst das Unternehmen als Ganzes sich nicht weiterentwickeln kann, sondern immer nur kleine Silos und Fachbereiche. Mhm. Und ein Unternehmen besteht ja aus Menschen. Das ist der Kern. Das ist der eigentliche Wert, den ein Unternehmen hat. Und jetzt ist es aus meiner Sicht so, je mehr du abholst, mitnimmst und gemeinsam in ein Boot setzt und vorankommst, auch wenn es langsamer geht, desto besser. Und da komme ich ins Spiel, weil ich versuche, mit gutem Beispiel voranzugehen, mir das zu erschließen, aber auch zu sagen, es ist okay zu sagen, ich kann das nicht. Es ist okay zu sagen, ich kann das noch nicht. Es ist okay zu sagen, ich habe keine Lust darauf. Und es ist okay zu sagen, ich versuche das jetzt, aber ich habe einen Fehler gemacht.
Klingt für mich alles erstmal total selbstverständlich. Also fast, mein Gott, logisch.
Ja, das denke ich mir auch manchmal. Und dann ist es halt logisch, aber doch nicht selbstverständlich.
Ich finde das ganz interessant, dass wir so ein bisschen springen zwischen Shanghai und wieder der Jetztzeit. Und jetzt würde ich doch gerne wissen, du hast in Shanghai dein Abi gemacht, bist zurückgekommen, bist noch mal ein halbes Jahr nach Shanghai gegangen.
Ich habe erstmal habe ich nichts gemacht, also nicht nichts, aber ich habe gesagt, ich habe keine Lust mehr auf Lernen, was ich mir heute so gar nicht vorstellen kann. Also ich würde sagen, ich bin der Inbegriff von, ich stehe für lebenslanges Lernen. Das ist einer der Dinge, die ich so hochhalte. Und jetzt überhaupt zurückzugucken und damals mich sagen zu hören, ich habe keine Lust mehr zu lernen, das zeigt für mich ganz gut, wie das Bildungssystem, in dem wir lernen, nicht kompatibel ist mit dem, was es eigentlich bedeuten kann.
Für dich?
Deswegen, was es eigentlich bedeuten kann. Mhm. Genau, für mich nicht kompatibel, weil das, was ich dann gemacht habe, war eigentlich auch wieder Lernen. Ich bin nämlich 3 Jahre lang in der Grußkartenfabrik gewesen und habe da in die Grafikabteilung später geleitet. Habe mir das nicht als Ausbildung anrechnen lassen, weil das war mir eigentlich wurscht. Ich wollte einfach machen. Mhm. Habe da Menschen ausgebildet, habe eine komplette Kollektion entworfen. Habe wirklich bin im Zweifel mir auch nicht zu schade gewesen, hinten ins Lager zu gehen und dort mit die Dinge zusammenzusuchen und rauszusenden. Ich habe einfach alles gemacht, was nötig war, um den Erfolg aufrechtzuerhalten. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so, das kann es nicht gewesen sein. Und habe dann aber durch das, was ich in Shanghai gelernt habe, nämlich, da gab es ja nicht viel Berufsbildung, Weiterbildung, sonstiges, kamen ein paar meistens Väter rein, also eigentlich nur Väter rein, die halt erzählt haben, was sie machen. Das waren dann Geschäftsführende, also Manager. Da kann man Jurist rein, da kann man Arzt rein. Aber ich als junges Mädchen oder kurz vor, okay, jetzt musst du dich mal entscheiden, in welche Richtung du studieren sollst oder möchtest, habe mich da nicht gesehen. Das war für mich so, ich kann das dir auch gar nicht beschreiben, aber damals, das hat nicht geklickt. Ich wollte nicht so sein wie diese Person und es war auch nicht mein Bestreben, das zu tun, was diese Person macht. Und dann hatte ich halt nur 3, 4 verschiedene Dinge. Und als ich zurückkam, habe ich mich halt auf das fokussiert, was ich kann. Und das ist kreativ sein. So. Und dann habe ich da auch eben mein Studium dann gefunden und habe gesagt, gut, jetzt mache ich mein Hobby zum Beruf und studiere Kommunikationsdesign.
Du hast damals gesagt, so wie die Männer, waren es nur Männer?
Es waren in der Tat nur Männer, ja. Also es ist auch nicht weiter verwunderlich.
Ja.
Denn wir müssen jetzt sagen, es liegt noch mal 15, 16, 17 Jahre zurück. Ja. Damals war die Welt noch nicht so, oder die Welt ist sowieso nicht emanzipiert. Mhm. Aber auch Deutschland und wie wir gelebt haben und das Selbstverständnis, wer was, wann, wie, wo darf oder nicht darf, war damals noch nicht so ausgeprägt.
Also du wusstest damals schon, so wie die sind, so willst du nicht werden. Das findest du auch nicht interessant. Wusstest du schon, was du willst?
Nein, ich wusste nie, was ich will.
Das heißt, du bist da eigentlich in der Zeit ziemlich geschwommen.
Ich bin mein ganzes Leben lang nur geschwommen. Ich bin geschwommen, bis ich mich letztes Jahr selbstständig gemacht habe.
Da kommen wir noch zu. Da bist du aber lang geschwommen.
Ich bin lang geschwommen, ja.
Das heißt, du bist eine Streckenschwimmerin. Da kann man große Erfolge mit feiern. Man kann durch Ärmelkanäle schwimmen und kommt hinten an und weiß gar nicht so richtig, wie man das jetzt geschafft hat. Wie schafft man das denn, so lang zu schwimmen? Da muss man ja wirklich viel Willen, viel Kraft haben übrigens.
Ja, also ich würde sagen, es ist immer einfacher, das jetzt rückwirkend zu beschreiben.
Wie fast
und
immer.
Ne, in diesem Moment selber war es nicht so, dass ich mich als Streckenschwimmerin gesehen habe. Also ich hatte nicht das Gefühl, Marathon zu laufen oder irgendwie so. Ich hatte nur immer wieder punktuell das Gefühl, ich bin hier nicht ganz richtig. Ich kann hier nicht ganz das machen, was ich will. Ich wusste nicht, was ich will, aber ich hatte auch nicht so richtig die Möglichkeit, ich hatte keine Vorbilder, ich hatte nicht die Möglichkeit, irgendwie auch ein breites Spektrum zu erfahren. Mir war der Zugang da irgendwie nicht da. Ich komme auch aus einer konservativ-katholischen Familie. Mein Vater ist Manager, meine Mama hat ihr Leben lang fünf Kinder erfolgreich großgezogen. Also wobei, meine Schwester ist 16, also ein paar Meter muss sie noch. Mhm. Aber das war meine Realität. Das war für mich komplett normal. Und alles, was so dieses Thema Frauennetzwerke war zum Austauschen, was es dann noch für Möglichkeiten gab, war für mich, und auch das schäme ich mich fast schon, dass ich das jetzt laut sage, es war für mich wirklich so ein Kaffeeklatsch, nicht sehenswert, nicht teilnehmenswert, weil ich immer dachte, ja, Cappuccino, irgendwie so ein bisschen Charity, was auch wichtig ist, keine Frage. Aber das war nicht der Punch, den ich wollte. So, und es gab aber keine Frauen in den Positionen, die den Punch hatten, den ich suchte. Wobei ich ja nicht mal suchte, dass ich wusste, dass ich das suchte. Mhm. Also war es für mich halt immer das Streben nach mehr. Meistens gegen alle anderen in meinem näheren Umfeld. Weil für mich war eigentlich Kinder kriegen, heiraten, also studieren bitte ja. Aber dann, das war einfach nicht auf der Karte der Möglichkeiten, dass man erfolgreich wird. Und oder danach strebt. Mhm. Wenn es durch Zufall passiert, das ist was anderes, aber dass man da bewusst in diese Richtung geht und versucht, Wege zu finden, irgendwie das mehr zu fühlen in sich. Mhm. Und was ist passiert? Ich habe das trotzdem versucht, immer wieder und immer wieder. Und ich habe irgendwann auch mal plötzlich von heute auf morgen meine komplette Kleider, also wie ich mich anziehe, geändert. Nicht, weil ich mich verkleiden wollte und nicht, weil ich jetzt gesagt habe, jetzt gehöre ich dazu. Aber ich wollte mal spüren, ob sich dadurch was ändert, ob sich auch die Wahrnehmung von anderen auf mich ändert. Weil wenn du eine junge Frau bist, sage ich mal, dann wirst du noch mal anders behandelt, als wenn du schon ein paar Jahre auf dem Buckel hast, sage ich mal.
Und hat sich die Wahrnehmung verändert?
Ja, das war der erste Schritt zu mehr.
War das gut?
Ja. Weil das ist für mich ein komplett immer wieder ausprobieren, funktioniert, funktioniert nicht, Feedback einsammeln. Feedback funktioniert ja nicht nur über verbale Kommunikation, sondern auch, wie dich Leute angucken, wie sie dich zuwenden oder abwenden, wo du plötzlich reinkommst oder nicht reinkommst. Mhm. Und es war einfach nochmal ein ganz anderes, als ich da mit Sakko rumgelaufen bin, was ich immer noch trage, jetzt so, wie ich es möchte. Das war einfach ein ganz anderes Gefühl, was ich plötzlich hatte. Aber Frauen haben bei mir in meiner Welt immer nur Kleider getragen, Röcke. Also klar auch Hosen, aber ich sag mal so auf einer Abendveranstaltung mit einem Hosenanzug, nee, auf gar keinen Fall.
Marlene Dietrich hat auch Hosenanzüge getragen.
Ja,
aber gut,
die eine Frau.
Die war ihrer Zeit auch deutlich voraus.
Ja.
Du hast Kommunikationsdesign studiert und in der Zeit bist du schwanger geworden.
Ja.
Und
ich sage immer gerne, meine Tochter hat sich auf den Weg gemacht.
In der Zeit hat sich deine Tochter auf den Weg gemacht. Was hat das mit deinem Studium gemacht? Was hat das mit dir gemacht, außer dass du eine Mutter wurdest?
Also ich würde gerne sagen, dass sich himmelhoch jauchzen meinen Traum erfüllt hat. War aber nicht so. Also zum einen, 3 Monate nach der Geburt war ich dann auch alleinerziehend. Das hatte ich damals schon geahnt. Das war jetzt kein gutes Vorzeichen, weil ich dann auch alleine war, also noch mehr alleine. Dann war es ja so, dass das Ganze passierte, als ich gerade mein Auslandssemester in Shanghai hatte. Da möchtest du eigentlich auch nicht schwanger sein, weil es gibt da niemanden, mit dem du dich darüber unterhalten kannst, austauschen kannst. Das ist eh verwirrend, wenn du zum ersten Mal als Frau schwanger bist. Und ja, das war ein bisschen ein suboptimaler Zeitpunkt.
Ist übrigens auch als Mann verwirrend.
Das ist auch als Mann verwirrend, ja. Mhm. Also, da Runa wahrscheinlich diesen Podcast hören wird, werde ich jetzt sagen, Runa, ich liebe dich über alles und du bist das Beste, was mir je passieren konnte. Und ich bin sehr dankbar, dass es damals so war.
Und du wirst es auch tatsächlich so meinen.
Und ich meine das auch genauso.
Na klar.
Es lässt sich nicht bestreiten, dass es Schwierigkeiten bei meinem Ziel, was ich eigentlich hatte, das ich nicht mal benennen konnte, dann auf dem Weg gab, ja.
Wie heißt deine Tochter?
Runa.
Runa? Wo kommt denn der Name her?
Althochdeutsch, Altnorddeutsch, ist tatsächlich eine Wahl von dem Papa gewesen. Kommt so aus dem Bereich Runen, ne? Die sind ja auch Zauber, ja. Geheimnis, so in die Richtung.
Ja. Klingt ja so altgermanisch.
Ja, das ist es in der Tat.
Mhm. Und irgendwie denke ich bei Runen, dass man irgendwas auswirft und die Zukunft voraussagt. Ja, das hast du ja irgendwie auch damit deine eigene Zukunft vorausgesagt. Ja. Wie alt ist deine Tochter jetzt?
11.
11. Das heißt, du hattest 11 Jahre Zeit, dich auf das vorzubereiten, was du mit dem Auswerfen der Runen dann fabriziert hast?
Ich hatte 11 Jahre Zeit zu verstehen, dass das Bildungssystem, was wir hier in Deutschland haben, nicht ausreicht für die Welt, die heute besteht und morgen kommt. Und deswegen kann meine Tochter mittlerweile besser ChatGPT und KI-Systeme anwenden, als es die meisten anderen können.
Warum wundert mich das denn jetzt nicht? Du warst eine junge Mutter. Wie schnell warst du dann wieder in der Arbeit? Und du warst eine Zeit lang in Agenturen und hast klassisches Agenturbusiness gemacht.
Ja.
Internetseiten, Social Media, SEO, SEA, viele Dinge, die damit zu tun haben. Das war alles, als deine Tochter schon da war, richtig?
Ja, meine Tochter kam mit, boah, ich möchte nicht lügen, ich kann es nicht genau mal sagen, aber die war kein Jahr alt, als sie in eine Ganztagesbetreuung kam. Und dann habe ich meinen ersten Job angenommen, anstatt den Master zu machen und dann wirklich zu gucken, in welche Richtung soll es gehen, weil ich war jung, brauchte das Geld und habe halt auch den ersten Job in der Agentur angenommen, der da war.
Mhm.
Also, und dann habe ich auch nicht das gemacht, was ich vorher gemacht habe, weil ich habe ein Buch geschrieben damals, also oder zusammengetragen, Studieren mit Kind. Und das war ja eher so im Editorial Design und Kommunizieren.
Was heißt das?
Editorial, ja, das bedeutet im Buch Druck und also Schriftsetzen, alles, was mit Print zu tun hat, eben diese Bereiche abzudecken. Ich habe mich nicht im Digitalen da einen Abschluss gemacht, hatte zwar auch schon immer das Digitale als Hobby nebenbei und auch Teil des Studiums. Also das Studium war so ein bisschen ein Potpourri aus allem, was so gebraucht wird in der Welt für Kommunizieren im Business-Kontext, aber eben auch, um sich auszudrücken. Ich habe immer gesagt, Kommunikation zu sein, da gibt es genau zwei Typen von Menschen, wenn die abschließen. Entweder sie werden Künstler und machen eine Galerie oder sowas, oder sie gehen halt kommerziell ins Marketing-Business rein. Ich habe den zweiten Weg gewählt.
Und dann warst du in der Agentur und warst zufrieden?
Ich war erstmal herausgefordert und das macht mich grundsätzlich zufrieden, ja. Mhm. Also ich habe wirklich end-to-end alles gemacht, was man so macht, um eine Marke zu positionieren oder ja, Webseiten sehr viel. Damals war HTML, CSS, WordPress noch so ein Ding. Ja, das habe ich wirklich jeden Tag gemacht. Dann habe ich teilweise Videos gedreht, Fotosessions gemacht. Also alles, was ihr hier, glaube ich, auch macht.
Mhm.
Und am Ende des Tages wurde es mir langweilig. Ich konnte das dann jetzt und ich habe es nochmal gemacht und ich habe es nochmal gemacht. Und das Einzige, was sich geändert hat, war so die Menschen, die mir gesagt haben, was sie haben wollen. Und dann brauchte ich mehr. Und dann habe ich irgendwann auch einfach gekündigt, ohne was Neues zu haben und habe mir mehr geholt.
Das heißt, du hast dann tatsächlich den Mut gehabt, erstmal einen Bruch zu machen, weil du nicht mehr zufrieden warst. Es war langweilig.
Ich habe immer gekündigt, ohne was Neues zu haben.
Das ist aber tatsächlich sehr mutig. So viel zum Schwimmen.
Ja, also ich weiß nicht, ich habe einfach überall, und das hat nicht nur bei so großen Entscheidungen, also grundsätzlich bin ich der Überzeugung, wenn du ins kalte Wasser springst, dann wirst du immer positiv überrascht. Weil du erwartest das Schlimmste. Meistens tritt es nicht so schlimm ein.
Das kann man natürlich, glaube ich, nur sagen, wenn man bereits selbst für sich die Erfahrung gemacht hat, dass es funktioniert. Das heißt,
richtig,
du hast offensichtlich genügend positive Selbsterfahrungen gemacht, die dir so viel Stärke gibt, dass du dir das erlauben kannst.
Ja, und ich möchte aber trotzdem nicht sagen, dass es mir nicht heute immer noch schwerfällt. Also ich habe immer noch Schweißhände und ich wälze mich immer noch ganz viel rum, bevor ich solche Entscheidungen treffe. Aber ich weiß, wenn ich sie nicht treffe, werde ich so lange unruhig sein und herumwandeln, jetzt geistig oder körperlich, bis ich sie getroffen habe.
Du hast schon vorhin, wie passend, vom lebenslangen Lernen gesprochen, dass das für dich so eine Selbstverständlichkeit ist. Wie integrierst du das so in deinen Alltag?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Mhm. Ich habe zum Beispiel heute auf der Zugfahrt hierher was Neues ausprobiert. Und zwar, und das meine ich mit lebenslanges Lernen, ich habe einfach die Zeit genutzt, die da war, und habe da mit einem No-Code-Tool, also du musst nicht programmieren können, sondern du kannst in natürlicher Sprache in einen Chatbot etwas reinschreiben und deine App oder deine Website beschreiben. Und die künstliche Intelligenz im Hintergrund macht das alles heile, schreibt dir in Echtzeit, du kannst dabei zusehen, den Code runter, und hat dann den ersten Prototypen für mein wahrscheinlich nächstes Produkt gebaut. Und das ist, wie ich lerne. Hände ans Klavier, einfach machen, ausprobieren und dabei Erkenntnisse sammeln. Und wenn ich merke, ich komme nicht weiter, eben nochmal zu gucken, wo komme ich denn weiter? Meistens tatsächlich dann mit ChatGPT, Perplexity und den ganzen KI-Systemen. Das sind meine Sparringspartner für alles.
Wann bist du das erste Mal mit KI in Berührung gekommen?
Du meinst bewusst als Anwender?
Naja, so, dass du das erste Mal gesagt hast, ich arbeite hier gerade an etwas, das es vor 3 Monaten nicht gab. Ich mache hier was, was ich in meinem Leben noch nicht gemacht habe. Ich bin einer der Ersten, die es machen.
Das kann ich dir pauschal nicht beantworten. Weil bei mir gibt es weniger diese Hebel, wo ich so bewusst in was Neues, was sonst niemand macht, reinstolper. Weil mir ist es in dem Moment nicht bewusst, dass das nicht normal ist. Wie ist es denn für mich, das glitzert, ich gehe dahin, ich mache das einfach und irgendwann, wenn ich mich mal umgucke, merke ich so, huch, keiner kommt nach. Also das ist dann meistens so, okay, ich bin irgendwie, habe schon wieder so einen verwunschenen, versteckten Pfad gefunden. Ja, oder halt nur ganz wenige kommen nach. Und es gibt auch Leute, die vor mir sind, gar keine Frage. Aber sehr, sehr oft ist es in der Tat so, dass mir erst viel später bewusst wird, dass ich mir gerade meine eigene kleine Bubble geschaffen habe.
Das passt, finde ich, so gut zu deinem Schwimmerbild von vorhin. Das heißt, du traust dich einfach auch, irgendwo reinzuspringen und erst im Rückblick siehst du, oh, das Ufer ist schon ganz schön weit weg, aber da vorne ist ja das Nächste.
Ja, genau. Oder ich baue mir halt mal kurz, also suche mir eine andere Lösung. Ich rufe einen Wal her oder ich hole mir irgendwas, wo ich mich dran festhalten kann. Also es gibt einfach so viele pragmatische Lösungen für Probleme. Und das ist eine meiner Stärken. Es gibt kein Problem, was nicht gelöst werden kann.
Und das ist natürlich ein sehr kreativer Ansatz. Du hattest das schon gesagt, du bist ein kreativer Mensch, du hast kreative Jobs gehabt, du hast auch sowas studiert, was man irgendwie als kreatives Studium beschreiben kann, wenn man möchte. Aber das, was du jetzt machst, ist bei aller Technik doch hochkreativ. Also diese bunte und beinahe grenzenlos bis maßlose Auseinandersetzung mit diesem Thema, also das kommt mir schon irre kreativ vor.
Ja.
Bis mithin fast chaotisch.
Ja, ich habe das kreative Chaos, auf jeden Fall. Und da fühle ich mich wohl und da bin ich zu Hause. Es ist in der Tat so, ich bin wahnsinnig gut im Anfang. Ich bin wahnsinnig gut im Anfang, vor allem bei komplexen Dingen. Und bis zu einem Punkt, wo ich jemanden beschreiben kann, was ich gemacht habe, warum ich es gemacht habe und wie es geht. Und dann fängt es an, für mich unspannend zu werden.
Gut, dass du im Team arbeitest.
Ja, das ist in der Tat hervorragend. Naja, also du hattest ja vorhin gefragt, wann habe ich das erste Mal was mit KI zu tun gehabt? Und für mich sind KI ja Daten. Also der Algorithmus, mit dem ich jetzt proaktiv selber arbeite, der ist ja irgendwann mal dazugekommen. Aber KI selber, ich habe bei Artefakt gearbeitet, habe da eben den deutschen Geschäftsbereich mit aufgebaut. Und das ist eine KI- und Datenconsultancy, die gibt es schon seit 15 Jahren. So, und KI ist ja nicht erst seit vorgestern oder 2,5 Jahren da, sondern KI gibt es ja schon viel, viel früher. Ne? Amazon, Spotify, die ganzen Musikvorschläge, Videovorschläge, das ist ja alles schon KI.
Und, ist es das?
Ja.
Ich dachte, das sind irgendwie einfach Algorithmen, die eins und eins zusammenzählen.
Ist das nicht KI?
Ich weiß es nicht.
Künstliche Intelligenz bedeutet ja einfach gesagt, menschliche Intelligenz wird simuliert. Aber es ist künstlich, das andere ist menschlich. Das eine ist maschinengemacht, das andere ist menschengemacht. Künstliche Intelligenz selber entsteht nicht von alleine aus dem Boden, sondern das hat ein Mensch gebaut. So, dieser Algorithmus, der dort besteht, der ist von Menschen erstmal gebaut worden. Das heißt, da wurden Daten reingegeben. Deswegen auch nochmal mein Bezug zu Daten und KI-Consultancy. Es geht eben darum, was mache ich aus den Daten? Und das, was Spotify, Netflix und Co. machen oder auch so ein Google Maps, der ja schon seit Ewigkeiten die schnellere Route anzeigt oder auch in Echtzeit sagt, da ist gerade ein Unfall passiert, fahr doch mal lieber hier lang, geht jetzt 2 Minuten schneller. Das ist eine Datenmodellierung, ein System, was eben nicht jedes KI-System ist identisch, aber das ist auch schon künstliche Intelligenz, ein Algorithmus, eine Datenmodellierung, Pool, der sortiert wird und dann in der Lage ist, in Echtzeit oder auf Trigger, also weil ich ihn anspreche, mir eben ein neues Ergebnis zu geben. So, das haben Trenddetektoren haben wir schon vor x Jahren bei L'Oréal gemacht und ganz vielen anderen auch. Und das heißt, um auf deine Frage zurückzukommen, ich war schon immer irgendwie mit Daten und künstlicher Intelligenz, aber also in Berührung, aber so, dass ich es anwende als selber, ich nutze etwas wie ChatGPT oder ein anderes ähnliches System erst als ChatGPT rauskam. Mhm. Und tatsächlich nicht mal als einer der ersten. Also ich glaube, ich habe das erst angefangen. Puh, das kam ja im November 21, 22. Das kam auf 22, genau. Im November 22, kurz nach Corona, kam das raus. Und dann war ich aber noch so in meiner Corona, muss mal wieder erstmal aufgearbeitet werden und verstanden werden Phase und mich selbst sortieren Phase, dass ich noch gar nicht auf dieses neue Thema draufspringen konnte, weil es gab plötzlich so viel, was noch bunt war oder wieder bunt war. Und dann kann ich dir nicht genau sagen, ich habe selber versucht, neulich rauszufinden, an meinen Screenshots oder so, wann ich das erste Mal tatsächlich ChatGPT benutzt habe. Ich ärgere mich selber, ich kann es nicht sagen. Aber es gab irgendwann den Moment, wo ich den Wert verstanden habe und seitdem hält mich nichts mehr zurück. Also, und ChatGPT ist ja nur der Anfang. Es geht ja noch in alle Richtungen weiter. Und das Thema hat mich einfach so gepackt, weil immer was Neues da ist, immer mehr Möglichkeiten, als ich sie annehmen kann. Und du kannst echten Wert generieren. Das ist das, was mich so fasziniert. Ich bin ein purpose-getriebener Mensch. Ich mache Dinge nicht nur, weil man sie mir sagt. Ich muss sie verstehen. Ich werde dich auch immer fragen, warum. Und es wird dich nerven. Aber ich brauche da eine Antwort, die für mich zufriedenstellend ist, damit ich dann auch meine Arbeit machen kann.
Wo kommt diese Lust her, sich so intensiv zu beschäftigen oder auch diese Unruhe?
Ich würde es gar nicht mehr Unruhe nennen, früher auf jeden Fall. Aber dieses Streben nach mehr und dieses unbändige, einfach ja, sich damit beschäftigen, kann ich mir nur so erklären, ich weiß nicht, ob es die Antwort ist, dass ich eben über Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte nicht das machen konnte, was sich für mich richtig angefühlt hat, sondern ich immer so einen Kompromiss gewählt habe.
Seit wann fühlt es sich richtig an? Seit einem Jahr?
Seit einem Jahr. Also es hat sich zwischendurch punktuell auch mal richtig angefühlt, aber das kippte recht schnell, weil ich habe dann eher so auf die Hoffnung in die Zukunft gesetzt. Das war in meinen Anstellungsverhältnissen, weil ich bin ja immer wieder in neue Anstellungsverhältnisse reingegangen. Und das war ein wunderschönes Bild, was gemalt wurde. Aber die Realität sieht halt in so einem unternehmerischen System dann meistens dann doch anders aus. Und das, was meine Stärke ist, konnte ich nie wirklich ausleben. Das kann ich dir aber jetzt auch erst retrospektiv sagen, weil in dem Moment selber habe ich einfach versucht, alles dafür zu tun, dass es funktioniert und dass es sich gut anfühlt. Und ich war schon immer das freie Radikal. Ich war schon immer der Paradiesvogel. Ich war schon immer die, die anders ist. Ich habe nie irgendwo dazugehört. Und da passt immer und nie sehr gut. Und ich habe schon immer dazugehören wollen. Das ist eine wahnsinnige Traurigkeit, die da in mir drin ist.
Allerdings.
Oder war. War. Weil ich musste immer mit dem arbeiten, was mir als Kind oder Jugendliche von außen als Umfeld gegeben wurde. Du kannst ja dann noch nicht frei wählen, was du machen möchtest. Und ich hatte immer so große Herausforderungen. Ich hatte nie Freunde. Die haben sich immer irgendwie von mir abgewendet. Ich habe nie verstanden, warum. Weil ich bin jeden Morgen aufgewacht und gesagt, heute mache ich es besser. Heute wird es gut. Jetzt, diesmal mache ich es richtig. Aber es bin halt nur ich, die so aufgewacht ist. Alle anderen, denen ging es ja auch wunderbar. Also wunderbarer zumindest als mir. Und ich habe dann halt nicht dazugehört.
Wo war das? In Shanghai?
Immer.
Und hast du im Rückblick eine Erklärung?
Ja. Ich bin einfach vom Typ her so, wie du jetzt auch gerade rausfindest, jemand, die nach vorne strebt und eher gewillt ist, das Vertraute, Sichere zurückzulassen, um in das Unbekannte zu gehen. Dass das alleine, diese Einstellung, macht mich zu einem Exoten. Weil die Umfelder und die Menschen, die ich kenne, und die meisten, ne? Also es gibt natürlich auch noch andere, die eher so explorativer unterwegs sind. Aber ich sag mal so, die meisten Menschen, die ich kennenlernen durfte, die fühlen sich sicher, wenn sie eine gewisse Struktur haben und eine Verlässlichkeit und wissen, was passiert. Und wenn morgen auch irgendwas ist wie heute und gestern und übermorgen, woran sie sich entlanghangeln können. Und wenn sie sich mit Menschen umgeben, die ihnen sehr ähnlich sind, mhm. weil sie dort das Gefühl von Vertrautheit haben. Und deswegen, wenn ich angefangen habe, Sport zu machen, dann habe ich schnell dazugehört, weil das ist was Leistungsmäßiges gewesen und man konnte schnell besser werden und man konnte andere motivieren. Aber mich hat dann plötzlich die eine Sportart total gelangweilt und ich wollte zur nächsten. Und das war aber schon nicht mehr Teil der Crew. Ich musste aber was Neues machen. Ich kann es dir nicht erklären, warum. Ich weiß nur, dass das so ist. Das ist tief verankert in mir drin. Und ich bin bereit, jedes Mal wieder, auch mit Traurigkeit dann viel verknüpft und meistens auch kein Schalter, den man umlegt, sondern eher fließend, mich dann doch lieber wieder dem Neuen anzunähern. Ich kann mich gar nicht dagegen wehren. Ich versuche dann immer noch andere mitzunehmen, aber das wird selten was. Und deswegen habe ich immer wieder Neuigkeiten und fühle mich da halt zu Hause und ich entscheide mich sozusagen gegen die Community und für das Neue.
Ist das nicht furchtbar anstrengend?
Wenn du anfängst zu akzeptieren, dass du so bist und das in Worte fassen kannst und in den Spiegel gucken kannst und sagst ja und die Verantwortung für deine Konsequenzen, deine Entscheidungen übernimmst, also der Entscheidungen, die du getroffen hast, diese Verantwortung übernimmst und sie nicht auf die Welt, den Nachbarn oder sonst was zu schieben, ja, dann fühlt man sich damit irgendwann richtig gut.
Die Frage war, ist es furchtbar anstrengend?
Nee, ist nicht mehr furchtbar anstrengend.
Tatsächlich nicht?
Es war sehr lange sehr anstrengend, als ich von außen gesteuert wurde, sage ich mal, oder als ich nicht frei wählen durfte, in welchem Umfeld ich sein möchte und als ich nicht frei wählen durfte, wie ich mich entfalte. In dem Moment, in dem ich selbstwirksam werden durfte, ist es nicht mehr anstrengend.
Der Podcast heißt ja 20% mehr. Wir laden Gäste ein und Gästinnen, die einfach mehr machen als die meisten. Deshalb sitzt du hier.
Ja, danke für die Einladung.
Wie bewusst ist dir, dass du ganz offensichtlich mehr machst?
Gar nicht.
Weil es nicht so ist oder weil es dir nicht bewusst ist?
Weil es mir nicht bewusst ist. Also jetzt in den letzten 1-2 Jahren wird es mir immer mehr von außen gespiegelt, aktiv. Ich würde sagen, in den letzten 3-5 Jahren hat sich so über Zeit dann auch so meine Wahrnehmung, also meine Reichweite angefangen aufzubauen, mein Netzwerk angefangen aufzubauen. Und da wird mir das durchaus immer mal wieder gespiegelt. Aber du glaubst gar nicht, wie groß der Imposter in meinem Kopf ist. Und der sorgt dafür, dass ich mich gar nicht nach mehr fühle, sondern eher ganz klein. Mhm. Und den immer wieder zu bekämpfen, das ist eigentlich meine größte Herausforderung.
Ist ja ein bekanntes Phänomen, ne? Das Imposter-Syndrom heißt es, glaube ich.
Ja, genau.
Das erlebst du?
Ja. Und weißt du, was Gamechanger ist? Wenn du zu anderen Menschen, die du selber als sehr erfolgreich und Vorreiter wahrnimmst, hingehst und sie fragst.
Was?
Hast du auch manchmal das Imposter-Syndrom? Und du wirst dich wundern, wie viele Leute ja sagen und anfangen, ein richtig tolles Gespräch mit dir zu führen.
Ja, weil es natürlich auch ein Wahnsinns, nicht ein Eingeständnis ist, aber weil es einfach sehr ehrlich ist. Also so viel Selbstsicherheit kann doch ein Mensch nicht haben, um in allem zu glauben, dass er superspitze ist.
Ja, vor allem trag halt auch noch so ein bisschen dieses Humble, also ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, bodenständig heißt das, glaube ich, oder? Also wenn man halt so humble ist als Mensch, was heißt das denn?
Keine Ahnung.
Ich glaube, weißt du es wirklich nicht oder willst du es gerade nicht sagen?
Nein, ich weiß es nicht, aber bodenständig finde ich doch auch schon.
Ja, es geht so auf dem Boden der Tatsachen bleibend und nicht abhebend, so. Und ich musste auch eben nochmal Brücke zurück in Shanghai leider feststellen, dass viele Menschen, sobald sie mehr haben und das zu schnell haben, wissen sie nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber das, so weit reflektieren sie gar nicht, sondern sie drehen einfach ab, weil sie haben die Möglichkeiten und sie tun es einfach.
Du meinst Menschen, die einfach mehr Geld verdienen und dann mehr zur Verfügung
haben? Menschen, die plötzlich, genau, also plötzlich in die Gelegenheit und in die Situation kommen, viel mehr zu haben, als sie bräuchten, als sie vorher hatten, so. So schwammig würde ich es gerne erstmal halten. Mhm. Ich musste zugucken, wie tatsächlich Jugendliche, die sonst eigentlich nicht so waren vorher, weil sie einfach auch die Möglichkeiten nicht so hatten und nicht so gesehen wurden von außen. Weil in China war es damals so, dass die chinesische Bevölkerung, wenn man als blonde Person ein westliches Aussehen rumgelaufen ist, dann sprach da einfach Geld. Du bist da rumgelaufen und das war, da waren auch nicht viele davon. Und auch in Shanghai war das damals nicht so, dass das alltäglich war. So, das heißt, dir wurde etwas entgegengebracht, mit dem du vorher niemals konfrontiert wurdest, nämlich Reichweite und Aufmerksamkeit. Und du warst offensichtlich was anderes. Und sehr viele Jugendlichen konnten damit nicht umgehen. Die haben ihre Angestellten oder Hausmädchen dann sehr schlecht behandelt. Die haben sich, wenn sie in der Gruppe unterwegs waren, und auch die Erwachsenen will ich davon gar nicht ausnehmen, aber ich war damals eher in Jugendgruppen unterwegs, deswegen kann ich das nicht sagen, aber es wurde sich einfach unfassbar schlecht benommen und das nur aufgrund der Tatsache, weil man mehr hatte. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, es hat mir damals schon nicht gut gefallen und auch das war ein Grund, dass ich mich da rausgezogen habe, weil es sich für mich nicht gut angefühlt hat. Das war nicht der moralische Grundwert. Ich finde, ein Mensch ist immer gleich viel wert. Egal, ob du viel hast, wenig hast, egal welche Hautfarbe, aus welchem Land, du bist ein Menschenleben. Und das ist wie eine, das ist eine Währung sozusagen für sich, ja? Immer gleich. So, und egal wie du, ob ne, dieser 5-Euro-Schein, sage ich jetzt mal, jetzt irgendwo in der Pfütze liegt oder in der Vitrine oder sonst was, erstmal ist das ist immer gleich viel wert. Und das ist bei mir nach wie vor sehr tief verankert. Und um die Brücke jetzt zurückzuschlagen von deiner ursprünglichen Frage her, es fällt mir schwer, mit diesem Wissen, was ich da erlebt habe, die Geschwindigkeit, die ich gerade habe, anzunehmen, dass ich besser bin als andere. Anzunehmen, dass ich die 20% mehr bin. Also das vor allem aktiv von anderen gesagt zu bekommen. Ich schäme mich dann immer ein bisschen. Es ist immer ein bisschen unangenehmes Gefühl. Auf der anderen Seite freut es mich natürlich wahnsinnig, weil ich meinem Ziel, mich gewinnbringend ausleben zu dürfen, also nicht nur, um eben was zu machen, meine Energie einzusetzen, sondern um gewinnbringend für viele meine Energie einzusetzen und mein Gedankengut und was auch immer daraus entstehen mag, dem komme ich ja näher. Durch die Sichtbarkeit und diese Positionierung, die man mir von außen gibt. So, also das ist einfach ein wahnsinnig schmaler Grat, auf dem ich mich da bewege, vor mir selber und auch nach außen, weil ich bin nicht die Person, die zu dir kommt und sagt, ich bin besser als du. Und wenn du es mir sagst, weiß ich nicht genau, wie ich damit umgehen soll.
Vielleicht sage ich es dir nachher noch.
Ja, hervorragend.
Wir haben davon gesprochen, dass dich die Dinge auch relativ schnell langweilen oder dass du dann einfach ja keine Lust mehr darauf hast. Ja. Du schiebst gerne an.
Ja.
Was inspiriert dich denn dann? Was ist es, was dich antreibt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe erst vor 5 Jahren ungefähr angefangen, mich mit diesem bewussten Mehr auseinanderzusetzen. Und da kommt ja auch so ein bisschen, das zahlt jetzt so ein bisschen auf dein, was treibt dich denn an ein? Weil was mich nicht angetrieben hat, war diese ständige Unzufriedenheit und Unsicherheit, die ich in den ganzen Systemen, wo ich angestellt war oder wo ich unterwegs war, das war beklemmend für mich, das Gefühl. Das war einsam, obwohl ich in der Gruppe war. Und das, obwohl ich versucht habe, dazuzugehören und das genau so zu machen, wie es dort eben erwartet wurde. Und irgendwann habe ich gesagt, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas fehlt und ich habe angefangen tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung und ich habe mir jetzt keinen Coach geholt, aber ich habe angefangen Bücher zu lesen. Hectors Reise oder Hectors Suche nach dem Glück, das Café am Ende der Welt. Oh Gott, ich kann die ganzen Titel nicht mehr im Detail, aber du weißt vielleicht, was ich meine. Und vor allem, und was mich total nach vorne katapultiert hat, war The Big Five for Life. Das ist ein Buch, es geht im Kern darum, dass der Protagonist beschreibt oder erleben darf, dieses Bild, wann ist dein Leben erfolgreich gelaufen oder wann bist du zufrieden? Und das wird übersetzt in, ne, du machst eine Safari in Afrika und du musst 5 Tiere gesehen haben und danach hast du, ne, laut Guide und deiner Erwartungshaltung und auch der Erwartungshaltung aller anderen die perfekte Safari. Ja, perfekter geht nicht. Ne? Irgendwie Löwe, Elefant, Giraffe, Zebra und weiß nicht, ich sage jetzt mal Nashorn. Ja?
Hätte ich auch gesagt.
Genau. So. Und das hat er dann übertragen. Und ich spoilere jetzt ein bisschen. Das heißt, jemand, der das Buch lesen möchte und da nicht gespoilert werden möchte, der sollte jetzt da nicht weiterhören. Aber das hat er übertragen auf uns Menschen und auf sich selber und ich dann auch auf mich, inspiriert durch dieses Buch. Nämlich, was sind die 5 Dinge, wenn du am Ende deines Lebens, und du weißt nicht, ob dein Leben morgen vorbei ist oder in einem Jahr oder ob du glorreiche 99 oder sogar dreistellig werden darfst, ja? Was sind die 5 Dinge, dream big oder small, die du erreicht haben musst? 5. Nicht mehr, nicht weniger. So, und auch total nicht bewertet von anderen. Ja? Egal, was du sagst, das ist erstmal richtig. Und da habe ich mir halt lange drüber nachgedacht und ich gucke auch immer mal wieder drauf, streich was durch, schreib was Neues hin, weil sich das immer durch die neuen Impulse und Umfelder, die ich so habe, ändert. Aber ich habe meine 5 Dinge. Und eine Sache, die da stand vor 5 Jahren, war, ich möchte einmal auf die TED-Bühne. Ich stand zu dem Zeitpunkt noch nie auf der Bühne. Das, was ich damals bis dahin gesehen habe, war eben YouTube-Videos in riesengroßen Hallen. Und wer stand da? Die Leute, die mich inspiriert haben, die ich früher nicht hatte. Ja? So, die standen da. Und warum standen die da? Nicht, weil die jemanden, okay, ich habe jetzt selber Events gebaut. Ich weiß, dass es meistens dann doch anders läuft, aber zum damaligen Zeitpunkt nicht, weil jemand bezahlt hat, sondern weil die wirklich was drauf haben und mit ihrem Thema, was sie erfolgreich treiben, viele, viele Menschen erreichen. Nicht, weil sie selber ins Rampenlicht sollen, sondern das Thema über diese Person kommuniziert und getrieben soll ins Rampenlicht, damit es mehr Menschen inspiriert, damit es mehr Menschen weiterbringt, damit diesen Menschen geholfen wird.
Das wolltest du selbst machen.
Und das ist der Grund. Und ich habe gesagt, wenn ich das als einer meiner 5 Ziele erreicht habe, dachte ich damals, auf der TED-Bühne, ja, also nicht TED-Bühnchen, sondern schon groß, dann habe ich meine Energie, mein Leben sinnhaft eingesetzt, weil das Thema, worüber ich spreche, offensichtlich so relevant ist, dass es diese Bühne bekommt.
Warst du auf der Bühne?
Und jetzt genau, also auf dieser war ich noch nicht. Ich habe aber, also, und du hast gefragt, was mich antreibt. Als ich mich damit bewusst auseinandergesetzt habe, was ist das konkrete Ziel? Zum ersten Mal in meinem Leben. Und ich das definiert habe, habe ich plötzlich hat sich alles ein bisschen geschiftet. Also auch nicht so, sondern über Zeit habe ich gemerkt, so, ja, es gibt Dinge, die kann ich tun und die zahlen darauf ein. Was noch nicht bedeutet, ich muss direkt auf eine Bühne, aber so, sich mit der eigenen Rhetorik mal auseinandersetzen. Pronunciation, was jetzt gerade nicht gelungen ist. Ja?
Ich fand es relativ verständlich.
Storytelling. Ja, all diese Dinge sind ja kleine Bausteinchen. Wenn ich die beherrsche, dann bin ich ein bisschen näher dran. Und das heißt, ich habe also ab dem Moment, irgendwann so in dem Zeitraum, immer, wenn ich bewusste Entscheidungen treffen musste oder durfte, geguckt, zahlt das drauf ein? Bleibt das gleichbleibend oder bringt es mich eher davon weg?
Auf deine Big Five.
Auf meine Big Five. Weil es sind ja 5. Auf 1 oder auf alle. Auf alle wäre natürlich grandios, aber meistens ist es eher so 1. Und das ist das, was mich, eine Sache oder ein Grund, warum ich so weitermache und was mich antreibt, unter anderem. Und zwar dieser Purpose im Purpose, in der Struktur, in dem sich bewusst werden über sich selber, sich mit sich selber auseinandersetzen. Was will ich eigentlich? Was kann ich eigentlich? Ikigai hat mir auch wahnsinnig geholfen. Sagt dir das was?
Nee.
Ikigai ist die Schnittmenge, also das ist ein japanisches Wort und es geht im Grunde darum, deinen Purpose zu finden. Also das, wofür du morgens gerne aufstehst. Und das ist die Schnittmenge in diesem System aus, was kann ich gut, was liebe ich zu tun, was braucht die Welt und wofür wirst du bezahlt? Und
interessant, dass die Bezahlung als letztes kam.
Ja, das ist jetzt von mir aus Versehen so gewählt, aber so, das sind diese 4 Quadranten, die wie ein Kreis sich treffen und jeder von uns findet sich immer mal wieder, wenn er das mal analysiert, in irgendwelchen Schnittmengen hier wieder. Aber die seltensten Fälle und seltenst sind wir in der Mitte. Durch Zufall zumindest selten. Und das ist damit ein Grund, warum, und ich will die jetzt nicht immer und nie sagen, aber warum sehr viele Menschen die sind oft unzufrieden mit der Beziehung, mit dem Job, mit dem, was sie tun, aber sie machen es trotzdem weiter. Und ich verstehe das immer nicht. Also ich habe es lange Zeit nicht verstanden und es ist mir auch zuwider immer noch. Ich verstehe es nicht, ich kann mir das nicht anhören, wenn du mir sagst, dass du irgendwas blöd findest und du sagst mir beim nächsten Mal wieder und wieder und wieder, dass du das blöd findest, sage ich dann, übernimm bitte Verantwortung für dein Leben und dein Handeln und trag die Konsequenz, weil du bist derjenige, der hier entscheidet.
Sagst du es wirklich so konsequent?
Ja. Nicht jedem einzelnen Menschen und auch nicht jedes Mal, weil beim ersten Mal ist es absolut berechtigt. Man muss sich unterhalten mit anderen, damit man irgendwie das mal ausspeichern kann und neue Perspektiven bekommt. Aber es gibt genug Menschen, die sind unzufrieden mit ihrem Partner und verhaspeln sich dann irgendwann selber oder gehen fremd oder weiß ich nicht oder leben in einer unglücklichen Beziehung. Warum? Weil sie Angst vor der Veränderung haben. Ja, weil sie müssten ja gehen. Warum gehen sie denn nicht? Offensichtlich ist aber irgendeine Schnittmenge aus dem Ding noch da. Vielleicht hat er Geld, vielleicht fühlt es sich sinnhaft an, aber diese Schnittmenge, die bewusst zu finden und erstmal zu analysieren alleine, das dauert schon ewig. Das war ein weiteres Ding, was mich immer wieder neu inspiriert und auch wieder mich reflektiert, einmal zu gucken, bin ich noch Pfarrer in meinem Leben? Also nicht Pfarrer, sondern bin ich noch Fahrer in meinem Leben? Sitze ich hinterm Steuer oder lasse ich mich gerade steuern? Bin ich gerade Werkzeug für jemand anderen? Unbewusst, bewusst kann ich das sehr gerne tun, aber bin ich das unbewusst, ohne es zu merken und fühle ich mich deswegen schlecht, weil jemand anders mich steuert? Oder habe ich mich bewusst selber dafür entschieden, jetzt in dieser Situation zu sein? Aus Gründen.
Im Moment bist du ziemlich sicher der Fahrer.
Ja, meistens. Aber das Leben spielt, wie es Leben spielt. Und manche Sachen, da kannst du nicht Fahrer sein. Also gerade, wenn es um Gesundheitsthemen oder andere Menschen, Eltern, Kinder, Geschwister geht, da ist es dann schwierig, so schwarz-weiß das zu betrachten. Und es ist sowieso nie schwarz-weiß. Immer hochkomplex. Aber auch ich finde mich manchmal in Situationen, wo ich mir denke so, ach, also take it, change it or leave it. Ich würde jetzt gern gehen.
Mhm. Machst du's?
Nein, weil ich weiterdenke, weil ich durch den Schmerz durchdenke, weil ich durch die schwierige Zeit hindurchgehen muss, um besser zu werden. Und das ist ja, na, so ein bisschen schließt sich da jetzt der Kreis unseres gesamten Gesprächs, habe ich das Gefühl. Aber das weiß ich ja auch nur, weil ich schon tausendmal gemacht habe und weil es sich immer blöd angefühlt hat und weil ich auch durch andere manchmal dahingeschubst wurde oder es wurde auch für mich entschieden, dass die Zeit jetzt blöd wird und dann musste ich mich neu orientieren.
Aber man muss doch nicht immer durch eine blöde Zeit oder Schmerz empfinden, um weiterzukommen.
Nein, aber wenn eine blöde Zeit da ist, dann lohnt es sich sehr oft durchzugehen, um weiterzukommen und nicht einfach aufzuhören und woanders hinzugehen.
Und manchmal ist die blöde Zeit auch ein Zeichen dafür, dass die Zeit ziemlich blöd ist. Das heißt, man muss gar nicht durchgehen, sondern das ist dann dieses tote Pferd, auf dem man vielleicht reitet.
Genau. Ja, deswegen ja, take it, change it or leave it. Mhm. Also take it, nimm es und geh durch. Das mache ich dann meistens, wenn ich weiß, dass, also zum Beispiel jetzt gerade mache ich das. Nicht jetzt gerade hier mit dir, aber ich habe einen Mann, den ich sehr liebe. Der sitzt gerade alleine mit meiner Tochter, die ich sehr liebe. Er ist Patchwork-Papa zu Hause. Ich bin hier mit dir in Duisburg und morgen in Düsseldorf. Natürlich möchte ich gerne bei diesen beiden Menschen sein, die mir die wichtigsten auf dieser Welt sind. Und das geht schon eine ganz lange Zeit so und es wird auch noch eine lange Zeit so gehen. Und das ist schwer und das ist schwer für sie und schwer für mich. Manchmal für sie schwerer als für mich, weil ich bin unterwegs und erlebe tolle Dinge. Aber warum mache ich das? Obwohl es so negatives Feedback auch gibt von meiner Tochter oder meinem Mann. Warum mache ich das? Weil ich weiß, dass das das Vehikel ist zu mehr. Ob es 20% sind, weiß ich nicht, aber mehr für mich dann. Ich lerne in dieser Zeit, ich baue Netzwerke in dieser Zeit, ich darf gestalten in dieser Zeit. Und ich kann das auch nur machen, weil diese beiden Menschen sich dafür entschieden haben, trotzdem mit mir zusammen zu sein und mich unterstützen in dem, was ich tue. Und das meine ich mit durchgehen. Das meine ich mit, man darf einfach Zeiten auch scheiße finden. Und man darf dann auch sich auskotzen, solange man sich dessen bewusst ist, dass man das gerade tut, weil man es selber entschieden hat und nicht, weil jemand anders einen da reingeschubst hat und man die Schuld oder die Verantwortung irgendwo anders sucht und sich deswegen selber bemitleidet. Das ist zumindest meine Überzeugung.
Ja, Und ich würde jetzt mal an der Stelle so einen Schnitt machen, weil ich unbedingt auf ein Thema noch eingehen möchte, von dem ich weiß, dass es dir sehr am Herzen liegt.
Okay.
Und das ist nämlich das Thema Women in Tech.
Oh ja, stimmt.
Frauen in Technikberufen.
Ja.
Die Ingenieurin, die Programmiererin, was auch immer. Ich meine, du bist ja nun mal selbst eine Frau. Ist das der Grund, warum es dich so triggert, oder gibt es einen anderen Grund?
Also persönliche Betroffenheit hilft immer, um ein Thema als sehr wertvoll und wichtig anzusehen. Und ich glaube, ja, es ist definitiv ein Grund, warum es mich so triggert. Ich kenne aber auch ganz viele Männer in meinem Umfeld, die das genauso sehen. Also es geht auch andersrum, aber ich kenne nur mich. Deswegen kann ich da jetzt nicht bestreiten, dass es so ist. Es ist mir wichtig aus unterschiedlichsten Gründen. Zum einen bin ich selber im Tech-Bereich unterwegs, schon immer gewesen. Und für mich zählt Tech nicht nur der Maschinenraum, wo du den Code schreibst, sondern alles, was aktiv mitgestaltet, die technologische Entwicklung im weitesten Sinne. Weil für mich gestaltet Tech die Zukunft. Technologische Produkte, das Nutzen derer, das sich weiterentwickeln mit diesen Produkten und Systemen, ist für mich Zukunft. Und da entstehen auch die Visionen, die vielleicht verwirklicht werden. Und ich bin der Überzeugung, dass wir in einer Welt leben, in der jeder dort abgebildet sein sollte. Ein diverses Umfeld, was gestaltet, für ein diverses Umfeld, was später da drin leben muss. Wenn wir jetzt Autos haben oder selbstfahrende Autos oder irgendwann Roboter oder sonst was, dann fände ich das total toll, wenn die Datenbasis, auf der sie trainiert sind, oder auch die Art und Weise, wie sie benutzt werden, also die User Experience so ist, dass sich Mann und Frau und Kind gleichermaßen damit gut auseinandersetzen können und benutzen können. So. Und was braucht es denn, damit ein Produkt oder eine Dienstleistung oder die Welt gestaltet wird für alle? Es braucht alle in der Entwicklungsphase, es braucht alle in der Konzeptionsphase, es braucht alle im Maschinenraum, es braucht von jedem etwas dort. Sonst ist im Ergebnis die Gruppe, die nicht dabei ist oder unterrepräsentiert, auch unterrepräsentiert. Also es zeigt sich vor allem jetzt im Bereich künstliche Intelligenz, weil es plötzlich sichtbar macht für alle, was hier gerade schon lange Zeit versäumt wurde.
Inwiefern?
Künstliche Intelligenz funktioniert nur, wenn du eine große Datenbasis hast. So, die großen Sprachmodelle, die hier von OpenAI oder Microsoft oder sonstigen entwickelt wurden ja, wir nehmen der Einfachheit halber mal die amerikanischen, weil da das Silicon Valley ist und weil man das recht gut nachvollziehen und erklären kann. Die Personen, die dort sitzen, die diesen Code geschrieben haben, ich habe nicht eine genaue Statistik davon, aber es ist nachweislich in vielen Statistiken verankert, dass das eben vorrangig weiße Männer aus Amerika waren. So, was haben die gemacht, als sie diesen Algorithmus gebaut haben und das noch in der Experimentierphase war und man ja auch das ganze Internet einfach so genommen hat, da wurde noch nicht drüber gesprochen, ob man das jetzt darf oder nicht, weil so ist unser Modell jetzt gebaut. Wer ist da abgebildet im Internet? Wer schreibt über Tech? Wer ist da naturgemäß mehr verankert? Männer. Weil sie einfach auch historisch bedingt, nicht bewusst oft, aber historisch bedingt einfach schon viel, viel länger in dem ganzen Bereich Tech unterwegs sind. Das heißt, die haben auf Reddit und den ganzen Foren und Golem und auf allen möglichen Portalen oder Magazinen meistens ihre Positionierung eingenommen oder auch manchmal wirklich unkonventionell sich geäußert zu bestimmten Themen. Und das ist die Datenbasis, und das ist jetzt nur sehr, sehr, sehr vereinfacht, die genommen wurde, um das Modell zu trainieren. Das Basismodell, das Grundmodell, auf dem wir jetzt alle gerade aufbauen.
Das Modell ist männlich.
Das Modell ist dann männlich, genau. Vorrangig.
Und du möchtest, dass es weiblicher wird?
Was ich damit sagen möchte, ist vor allem, ich möchte, dass es divers wird. Ich möchte nicht, dass es weiblich ist. Ich möchte nicht, dass es männlich ist. Ich möchte nicht, dass es schwarz ist, weiß ist, gelb ist, grün ist. Ich möchte, dass es am besten die ganzen Regenbogenfarben alt und jung abbildet, jeglichen Geschlechts und Meinung. Das ist natürlich ein riesengroßer Weg. Aber damit möchte ich dir nur sagen oder verbildlichen, warum es aus meiner Sicht so unfassbar wichtig ist, dass im gesamten Tech-Umfeld wir viel mehr Frauen brauchen, die eben auch diese Perspektive in die ganzen unterschiedlichen Modelle, Produkte und Dienstleistungen mit einbauen. Es werden ja nicht mehr die Fragen gestellt, ne? Hier der Sicherheitsgurt beim Auto. Entschuldige mal, warum ist der hier? Es tut mir weh. Ich finde das total blöd.
Ich habe keine Ahnung, welche biometrischen Messungen gemacht wurden, damit der da lang läuft.
Genau, aber das muss ja auch nicht, wenn da ursprünglich mal ein Mann saß. Mhm. So, und das ist bis jetzt nicht geändert worden. Frage ich mich immer noch, warum nicht? Ich finde das total unangenehm. Ich mache den manchmal lockerer oder hinter meine Schulter, weil ich das einfach nicht gut finde. Und das ist nur ein ganz einfaches, anschauliches Beispiel dafür, warum es wichtig ist, dass alle Perspektiven dabei sind oder so viele wie möglich. Und vor allem Frauen und Männer, weil du ja die Frage stelltest, warum denn Frauen in Tech?
Ja, ich habe eigentlich eher dir die Frage gestellt, dass es ein Thema ist, das sicher so, dass der sehr wichtig ist.
Vielleicht hörst du an meiner Passion, mit der ich erzähle.
Ja.
Es ist wichtig aus genau diesen Gründen. Es geht darum, die Zukunft zu gestalten, in der wir alle leben sollen und wollen. Und deswegen sollten wir sie auch alle gemeinsam gestalten, in gleicher Gewichtung, sage ich mal, um eben das Bestmögliche zu gestalten, nicht nur für eine Gruppe. Mhm. Und ja.
Wir haben natürlich mindestens in Deutschland das Problem, dass 19% der Frauen, die Informatik oder E-Technik studieren, nein, dass 19% der Anfänger dieses Studiums Frauen sind. Und nur 8 werden fertig. 8%. Das ist ja.
Also 8 Frauen.
Von 100. Ja.
Ja.
Das heißt, es sind halt auch ganz wenige Frauen scheinbar nicht bereit dazu, sondern offensichtlich haben relativ wenig Frauen Lust dazu.
Woran liegt das denn?
Ja, ist eine gute Frage.
Ja.
Und da gibt es auch Untersuchungen zu.
Ja.
Also die Ludwig-Maximilian-Uni in München hat das nämlich tatsächlich erforscht und stellt tatsächlich fest, dass Frauen wirklich sehr unbewusst in Schulen das Gefühl vermittelt wird, dass sie offensichtlich nicht so gut beim Thema Zahlen sind. Und da gibt es wirklich Untersuchungen auf der ganzen Welt, die das immer wieder bestätigen, bis heute. Und das ist wohl einer der Gründe. Das heißt, es ist ein antrainiertes Mann-Frau-Spielchen, das Frauen offensichtlich nicht so gut bezahlen können. Ich persönlich könnte das jetzt tatsächlich nicht im Ansatz bestätigen, weil ich mit Zahlen zum Beispiel überhaupt nicht gut kann. Also ich würde es eher nicht bestätigen können.
Ja.
Aber es scheint die Regel zu sein. Und Das ist die Konsequenz daraus.
Ja.
Frauen sind seltener in diesen Berufen. Also es ist natürlich ein gesamtgesellschaftliches Problem. Und mal wieder übrigens ein schulisches Problem. Du hast das ja vorhin schon gesagt, wie unzufrieden du eigentlich, also das habe ich daraus gehört, wie unzufrieden du mit dem Schulsystem bist.
Oh ja, wo sollen wir anfangen?
Wir werden das heute nicht mehr aufbröseln, aber dir ist schon, also wichtig ist mir gewesen, diesen Punkt nochmal anzuschneiden, dass du Engagement zeigst, was das Thema Frauen in Technikberufen betrifft. Die Frage ist übrigens dann, wie? Das eine ist, du findest es nicht gut, aber wie kannst du selbst dann die Dinge verändern?
Genau damit, indem ich selber anfange, mich damit aktiv einzubringen. Ich habe ja schon gesagt, wenn du mit etwas unzufrieden bist und es sich nicht ändert, dann liegt es in deiner Verantwortung, etwas gegen deine Unzufriedenheit zu tun. Und das ist so ein bisschen der Ansatz, den ich gemacht habe. Und ein weiterer Grund ist, meine Tochter ist, wie gesagt, 11 und ich möchte, dass sie A, in der Welt, in der sie morgen lebt, irgendwie mit abgebildet ist und B, sehe ich eben, was da so abgeht oder eben nicht abgeht. Also dass, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, aber an den Schulen ist es sehr oft so, unser Bildungssystem schult eben noch die Skills, die nachweislich in 2030 am wenigsten relevant sind. Das ist nämlich Korrektheit in der Ausführung, Mathe, Lesen, Multilanguage. Ja, das sind so diese Skills, wo unser Schulsystem sich drum dreht. Aber das ist nicht das, was wir 2030 als den Skill brauchen oder die Skills brauchen in der Welt, in der wir dann leben werden, das, was benötigt wird. So, was bedeutet das? Die Länder oder Schulsysteme, die hier nicht schnell sich adaptieren, die werden natürlich, und die nächste Generation, die jetzt kommt, also all die Kinder, die jetzt hier rauskommen, nicht auf die Welt von morgen vorbereiten, sondern sie mit veralteten Skills ausgestattet. Ist ja super gut, wenn du ein Gedicht schreiben kannst. Und ich will auch nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, für die Synapsenverknüpfung sich dem anzunehmen und das eine Weile zu machen. Aber aus meiner Sicht reicht das einfach nicht. Und es muss eine Reform her und es muss auch eine Reform in der Lehrerschaft her. Und damit will ich gar nicht sagen, die Lehrer sind schuld, sondern es muss ihnen wieder Raum eingeräumt werden oder überhaupt Raum eingeräumt werden und finanzielle Mittel. Diese neuen Skills, nämlich kritisches Denken, Reflexionsfähigkeit, Problemlösungsansatz, ne? Also Probleme erkennen, benennen und erklären können im Detail. Das sind die Dinge, die wir jetzt in unserer KI-Ära, sage ich jetzt mal, brauchen. Das sind die Dinge, komplexe Themen erklären zu können. Wobei das nicht mal so genau, weil das macht eigentlich ChatGPT ganz gut, aber neue Dinge miteinander zu verknüpfen, die es vorher nicht gab, wo es eben keine Trainingsdaten zu gibt. So, und gleichzeitig eben auch das Verständnis dafür, wie so KI funktioniert. Weil machen wir uns nichts vor, es ist jetzt schon überall immer ständig, jeden Tag da. Ich bin mal gespannt, ob es irgendjemanden gibt, der, außer wenn er sich im Wald versteckt oder unter der Decke bleibt, also im normalen Alltag nicht von KI konfrontiert wird mit dem Thema. Es ist heute schon da. Und ich meine, vor über 2 Jahren, da war das noch Alien, ja, das war so ChatGPT, kam da raus, keine Ahnung, niemand wusste, was damit anzufangen. Alle haben gesagt, ja, ist nett, ist komisch, ist klein, passiert schon nichts. Jetzt ist es jeden Tag da. Und das ist die Zukunft, vor die wir Kinder und Schüler und ausgebildete Menschen brauchen, um sie aktiv zu nutzen und weiterzuentwickeln nach unseren Werten und unseren moralischen Grundvorstellungen. Weil die Systeme, die wir aktuell nutzen, ChatGPT, wurde in Amerika gebaut. Ganz anderes Werteschema. DeepSeek ist aus China rübergekommen. Ganz anderes Werteschema. Wo gehen die Daten hin? Was wird mit den Daten gemacht? Was für Antworten oder Lösungen bekommen wir aus den anderen Ländern dieser Welt, die ja eigentlich ein komplett anderes Wertesystem haben? Wenn wir also unser eigenes Wertesystem erhalten wollen, die Freiheit des Menschen ist unantastbar oder die Gedanken sind frei oder Datenschutz und ich habe hier selber die Hoheit über meine Daten, ja, oder ich darf jemanden anklagen, wenn er irgendwie mich als Person verunglimpft. Wenn wir das erhalten wollen, brauchen wir Menschen, die das auch umsetzen können, die sich dafür einsetzen können, die kreative neue Lösungen finden und die auch verstehen, was bei den anderen nicht funktioniert, was die Gefahr ist. Und all diese Dinge sind nicht Teil des Systems aktuell. Amerika hat das jetzt eingeführt, dass KI als Fach, wie auch immer, Pflicht ist an den Schulen. In China wird das auch praktiziert in den meisten Fällen und ich weiß nicht, wo noch. Und in Deutschland ist das aktuell, wird das immer noch so ein bisschen rudimentär behandelt. Und da habe ich gesagt, reicht. Ich hatte die Chance, eben KI-Projekttage an Schulen zu machen, tatsächlich für Mädchen hauptsächlich. Und habe da dann auch eine KI-Projektreise gemacht. Das heißt, ich habe nicht gesagt, ich gehe jetzt her, erzähle euch was.
Wo hast du das gemacht?
Einmal in Delmenhorst, tatsächlich für eine Gruppe vom MINT-EC, also Mädchen, die wirklich, wirklich tief unter einer Motorhaube unterwegs sind. Also die teilweise, ich hatte mich gefühlt, als wäre ich die Dümmste im Raum, weil ich eher so aus der Business-Ecke komme, aus der lösungsgetriebenen Ecke. Und die Mädels, die können halt schon programmieren und rechnen, da habe ich mich einfach in die Ecke gestellt und gewartet, bis sie fertig waren mit ihrem Thema. Genau, und trotzdem war es eben so wichtig, dieses Business, Wirtschaft, Schule, Entwicklung miteinander zu verknüpfen und ein ganzheitliches Bild zu zeigen, dass es eben auch völlig okay ist. Ach so, ja, Delmenhorst war das eine, Marienschule in Münster war dann das, was wirklich noch ein bisschen umfangreicher war. Und wir haben da gestartet mit einem KI-Projekttag, haben aber auch gesagt, wir machen da jetzt eine Reise draus. Und am Ende, ich glaube, wir haben 8 Wochen gebraucht, 6 Wochen waren es dann tatsächlich, die Aktivzeit zum Arbeiten da war. Lösungen, die ihr, liebe SchülerInnen, die ihr seht, nicht das Problem, was ich euch gebe, lösen, sondern das, was euch beschäftigt, ich möchte euch verstehen, das bitte mal konzeptionell versuchen zu lösen, indem ihr digitale Module nehmt, KI, Daten, versucht euch reinzufuchsen. Und ich habe sie auf dem Weg begleitet, dass sie eben immer wieder enabled waren und gefüttert wurden mit Methodik, mit Erklärung, mit Tools auch teilweise, die, wo sie gar keinen Zugang zu haben in ihrem aktuellen Bildungssystem oder nur sehr, sehr, sehr wenig. Und habe da versucht, einen strukturierten Weg vorzugeben von, was ist KI, was kann KI, wo sind die Chancen, wo sind die Grenzen, was ist das Risiko für uns, wie kann man sich aufstellen, warum ist es wichtig, das zu lernen und zu verstehen, bis hin zu, ich habe ein Problem erkannt, ich habe es benannt und ich habe mehrere Lösungen dafür ausgedacht mir und ich habe eine genommen und kann begründen, warum, und habe ein Produkt entwickelt, was ich jetzt hier gepitcht habe innerhalb von 7 Minuten zum ersten Mal in meinem Leben. Und wir haben 7 Gruppen gehabt, die haben es so gut abgeschlossen, dass ich weiß nicht, wann ich mich in meinem Leben jemals so gefühlt habe, wahrscheinlich bei der Geburt meiner Tochter.
Das ist aber schon ein ziemlich großer Vergleich.
Aber das war wirklich einfach nochmal das ganz anderes. Und das Strahlen zu sehen und auch diesen Klickmoment bei den Eltern, die dabei saßen und sich das angehört haben, bei den Lehrern und bei der Schulleitung, die dann erst richtig verstanden haben, was wir da gemacht haben. Also die sind alle so geflogen, die Mädchen. Und sie sprechen heute noch mit mir, weil ich nämlich jetzt kommen wir wieder zum springenden Punkt am Ende, als Woman in Tech sichtbar bin und einen Zugang geschaffen habe und gesagt habe, ja, ihr gehört dahin, weil ihr könnt das und ihr sollt das können. Und gerade mit KI könnt ihr mit No-Code-Lösungen, müsst ihr nicht programmieren lernen, wenn ihr nicht wollt. Ja? Komplexe Fragestellungen und Probleme lösen, das ist das, was jetzt genauso gefragt ist, wie im Maschinenraum den Code zu schreiben und den Algorithmus zu modellieren. Und das wurde plötzlich sichtbar. Und das war das Feedback, was ich zumindest bekommen habe von Eltern, Lehrern und SchülerInnen in dieser Zeit. Und das hat mich nochmal bestätigt.
Du hattest ja tatsächlich zu Beginn des Gesprächs erzählt, dass du mit deiner jungen Firma, die du Anfang dieses Jahres gegründet hast, ein Produkt entwickelst.
Ja.
Bei einer Produktentwicklung denke ich ja tatsächlich an ein Produkt, das man fassen kann. Bei dir geht es aber um diese Schulungsthemen, richtig?
Das Produkt kannst du auch anfassen, aber es ist noch nicht released. Deswegen würde ich, also das Thema ist heiß, in dem wir uns bewegen. Es geht halt um KI-Kompetenzaufbau und der Markt ist hart umkämpft.
Aber wenn es um Kompetenzaufbau geht, dann sind wir doch in einem ganz ähnlichen Umfeld, wie wir es gerade mit den Mädchen waren.
Das stimmt wohl.
Das klingt für mich sehr ähnlich. Und diese Leidenschaft, die du dem Thema über unser ganzes Gespräch entgegenbringst und die Leidenschaft, die du offensichtlich auch mit den jungen Damen wecken konntest oder zumindest begleiten konntest, das scheint ein Geschäftssystem zu sein. Das heißt, du schaffst es, die Leute zu begeistern von diesem Thema und denen Lust auf mehr zu machen. Ist das so?
Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass das tatsächlich so ist, weil ich habe keinen Businessplan für dieses ganze Thema. Ich mache einfach das, was sich richtig anfühlt. Und wenn es sich richtig anfühlt und ich habe eine Hürde, dann kämpfe ich dafür, dass es trotzdem weitergeht. Ich finde einen Weg drunter, drüber, vorbei, reißt die Mauer ein. Keine Ahnung, aber wenn es sich richtig anfühlt, tue ich es. Und das ist das Thema KI-Kompetenz oder KI-Strategie. Ich weiß nicht, warum. Ich kann es dir nicht begründen oder beantworten. Ich weiß nur, das ist der Weg. Ich spüre es in meinem Bauch und ich kann natürlich jetzt nachträglich noch recherchieren und die Statistiken raussuchen. Wahrscheinlich werden sie bis zum gewissen Grad das auch bestätigen, dass das eine ganz gute Idee ist. Aber ich spüre Dinge und das ist genau das, was es so schwer macht, das Kritikern zu überzeugen, mitzuziehen. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal die Personen im Unternehmen von dem Thema künstliche Intelligenz, sondern meine Entscheidungen, die ja teilweise nicht nur mich betreffen, sondern auch mein Umfeld, meine Mitgründer oder andere oder auch sonst so in meinem Leben, ist es sehr, sehr schwer, wenn du nur ein Gefühl hast, was du als freies Radikal und Papagei sowieso eher, also du bist ja eh in der Minderheit und dann sollst du A, das Gefühl beschreiben als den Grund für dein Handeln und deine Ausrichtung. Und dann sollst du auch noch etwas beschreiben, was keiner kennt. So, also es ist in 3 Dingen kompliziert und trotzdem weiß ich, ich muss das schaffen, weil ich glaube daran. Und ich spüre einfach, ob es sich lohnt oder nicht. Ob es dann in der Ausführung genau so wird oder anders, das ist mir eigentlich total egal. Aber ich weiß, wo so mein ganz grobes Zielfeld ist. Und da muss ich hin, und zwar so schnell wie möglich, weil gerade im KI-Zeitalter ist Geschwindigkeit King. und Queen. Ja, und das ist damals wie heute der Fall.
Wenn du morgen in Düsseldorf bist, wirst du die Menschen dort so begeistern, wie du die jungen Frauen begeistert hast?
Ich lehne mich ganz weit aus dem Fenster und sage ja. Ich bin sehr zuversichtlich.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Hat euch diese Episode gefallen? Wenn ja, freuen wir uns über ein Abo. Und wenn ihr uns nicht mehr verpassen wollt, folgt uns einfach und hört euch auch unsere anderen Folgen an mit wirklich spannenden Gästen, die über sich und über ihre zusätzlichen 20% sprechen.